Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dann haben wir Hubert Rohmer leider nicht auftreiben können. Vielleicht kommt er noch, aber der ist uns irgendwie abhanden gekommen, fürchte ich. Der fehlt uns gerade. Dann haben wir Violet Truelove neben mir sitzen und Werner Diefenthal hier ganz links. Ich werde die Autoren jetzt gleich nochmal etwas genauer vorstellen. Und dann können wir gerne diskutieren. Ich werde ein paar Fragen stellen, weil ich glaube, dass wir ganz spannende Autoren gefunden haben zu unserem Thema Vielfalt im Self-Publishing. Ich fange mal mit Werner Diefenthal an. Hier eben links. Der hat seine erste Veröffentlichung bereits 2010 hinter sich gebracht, und zwar im Acabus Verlag. Und das finde ich ganz spannend, weil er eben jetzt bei Publi veröffentlicht, also sich für Self-Publishing entschieden hat. Und was ich noch spannender finde, ist, dass er seit 2014 gar nicht mehr alleine publiziert, sondern im Duo sozusagen mit einer Autorenkollegin zusammen, die heute leider nicht hier ist. Aber genau, da werde ich jetzt dann gleich nochmal genauer nachhaken, wie es dazu kam. Und weil ich das eben schon sehr besonders finde. Wir haben ja auch mitbekommen, dass Sie sie noch gar nicht, glaube ich, selber gesehen haben. Das konnten wir fast überhaupt nicht glauben. Also da muss ich Sie dann gleich nochmal genauer fragen. Dann habe ich hier rechts Heinzi Gosch sitzen. Der ist Vertriebs- und Marketingberater in einer Unternehmensberatung. Genau, und betreibt das Schreiben eher als Hobby. Und was ich da ganz spannend finde, ist das, was mit den Honoraren passiert, nämlich, dass sie gespendet werden. Und dass er auch da seine Marketingaktivitäten konkret ansetzt. Und zu denen hätte ich dann später auch noch mal ein paar Fragen. Genau, und last but not least, hier links neben mir Violet Truelove, eine Neobooks-Autorin auch, hat Kommunikationsdesign studiert und sich dann selbstständig gemacht, als Designerin und als Hochzeitsfotografin gearbeitet. Und jetzt kommt ein Zitat, also das ist jetzt wirklich nicht von mir. 2014 war sie in der Midlife-Crisis und kam so zum Schreiben und hat sich dann ihren Traum vom eigenen Roman verwirklicht. Und sie ist dann tatsächlich auch entdeckt worden und veröffentlicht jetzt bei Feelings, also bei Drömer. Genau, also jetzt vielleicht erstmal, Violet, vielleicht magst du anfangen, wovon handeln denn deine Geschichten?
Bei mir handeln die Geschichte von was sehr Elementaren, nämlich von der Liebe. Also ich bin Liebesromanautorin und ich schreibe überwiegend über Surfer. Also ich glaube, ich habe in Deutschland die Surfer-Romans quasi salonfähig gemacht. Ja. Und ansonsten auch Rockstars, Millionäre, wovon Frau so träumt. Ja.
Okay. Und Heinzi, bei dir?
Ich schreibe hauptsächlich lustige Alltagsgeschichten. Jetzt in meinem ersten Buch war es jetzt eine Reisegeschichte. Da geht es zum großen Teil um eigene Erlebnisse, die ich dann vielleicht, und das kennen Sie wahrscheinlich alle, nur mal um so ein kleines bisschen gedreht habe, und schon werden aus alltäglichen Situationen ziemlich lustige Geschichten. Entweder waren sie vorher schon lustig oder eben durch das Kopfkino sind sie lustig geworden. Und das schreibe ich so nach und nach zusammen, und hier und da kommt dann eben auch tatsächlich ein ganzes Buch bei raus.
Ja, da werde ich später dann nochmal nachfragen zur Entstehungsgeschichte. Ich habe nämlich auf deinem Blog auch gelesen, dass du hast ja ein bisschen was dazu geschrieben und dann wolltest du weiterschreiben, aber ich glaube, da kam nichts mehr nach. Das heißt, das muss ich dann gleich erfragen, sozusagen. Genau. Und vielleicht auch noch hier was zur Geschichte oder zu den Geschichten, viel eher?
Ja, unsere Bücher spielen hauptsächlich, die erste Trilogie spielt im 16. Jahrhundert in Rotenburg, und der Nachfolger, die Ulyre-Saga, die spielt in mehreren Orten, aber alles so Ende 19. Jahrhundert, also sprich 1890 um den Dreh zur Zeit. Die meisten werden es kennen, Jack the Ripper, wie der durch London gemordet hat. Und darauf bauen dann die nächsten Bände halt auf. Wir haben uns auch hauptsächlich unser Thema in diese Zeitschiene verlegt.
Sie haben gerade schon gesagt, wir. Also vielleicht kommen wir dann gleich nochmal auf das Autoren-Duo zu sprechen. Also beziehungsweise mich würde erstmal interessieren, wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ja, zum Schreiben gekommen bin ich eigentlich schon 1992, 93. Da habe ich angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben, einen Fantasy-Roman. Hab dann 18 Jahre gebraucht, bis ich einen Verlag gefunden habe. Das war der Arcabus Verlag, da ist das Buch auch erschienen. Dann tröpfelte das Ganze noch so ein bisschen vor sich hin. Und irgendwann im Jahre 2014 habe ich in einem Internetforum die Martina kennengelernt, die also ein Posting geschrieben hatte. Ach, ich würde ja gerne ein Buch schreiben, aber ich würde gerne mit jemandem zusammenschreiben. Okay, denke ich, Bauchgefühl sagt, schreib die Frau doch mal an. Dann habe ich gesagt, okay Tina, was stellst du dir denn vor? Ja, und dann ging das so 3, 4, 5 E-Mails hin und her. Und dann kristallisierte sich so raus, okay, 15. 16. Jahrhundert, eine Geschichte über einen Henker, über ein armes Mädchen und Köpfen. Und ja, und dann hat sie so einen Appetithappen geschickt, da habe ich mir das angeschaut, denke ich, okay, gefällt mir. Schreib einfach was hinterher. Hinterher geschrieben, kam es zurück, okay, haut noch nicht so ganz hin, wir müssen noch an der Kommunikation arbeiten. So 7, 8, 9, 10 E-Mails später haben wir also unseren Schreibstil angeglichen. Ja, und dann haben wir angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und wenn wir fertig waren, waren es 1200 Seiten. Dann habe ich gesagt, okay, bisschen viel für ein Buch. Und da haben wir das halt in 3 Teile aufteilen müssen, weil 1200 Seiten Schinken, so gern wie ich auch selber persönlich lese, wollten wir dann doch niemandem zumuten. Das war ein bisschen viel.
Und wie lange haben Sie dann tatsächlich für die 12.000, für die, doch, wie viele Seiten waren es? 1200 Seiten. Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Das ging eigentlich relativ zügig. Wir haben angefangen im April und im Herbst haben wir damals noch bei einem kleinen Verlag dann das erste veröffentlicht und dann kam zweites, drittes hinterher. Das ging eigentlich relativ schnell. Und dann kommen wir dann auch direkt zur nächsten Frage wahrscheinlich, warum jetzt Self-Publisher? Wir haben danach haben wir angefangen, die Engelsklinge zu schreiben, also eine Jack the Ripper-Geschichte mit einem weiblichen Jack the Ripper und den Nachfolgeband dann Todesatem. Das war dann bei einem anderen kleinen Verlag. Und dann bin ich letztes Jahr hier auf der Buchmesse gewesen, bin dann zu ePubli an den Stand, habe mich da umgeschaut, habe dann mit meiner, ich sage immer die schönere Hälfte des Duos geredet, hat da gesagt, Tina, was machen wir? Wir sind bei den Verlagen nicht glücklich. Nein, sagt sie, sind wir nicht. Okay, machen wir es selber. Ja, machen wir es selber. Gut, da habe ich mich also hingesetzt, habe das Ganze dann, wir hatten das Glück, wir hatten bei beiden Verlagen sehr kurze Kündigungszeiten. Wir konnten also die Rechte sehr schnell zurücknehmen. Bei dem einen Verlag gab es halt ein paar Probleme in Bezug auf Abrechnung. Bei dem anderen Verlag hat uns am Schluss das Programm nicht mehr so gepasst, weil wir wollten uns nicht mit Autoren auf eine Stufe stellen, die sehr stark in der rechtsradikalen Szene verwurzelt waren. Deswegen haben wir da gekündigt. Ich sage das offen und ehrlich, hat uns nicht gepasst. Darum haben wir dann selber veröffentlicht und haben das Buch vom Markt genommen, eine komplette Überarbeitung gemacht, komplett neu aufgelegt mit neuen Covern. Wir machen also auch unsere Covershootings selber. Das ist der Teil, den Tina immer auf sich nimmt. Das heißt, sie sucht die Models, sie sucht die Locations, sie ärgert sich mit der Fotografin rum und ich sitze dann nur da und formatiere das Buch neu. Und so sind wir dann also zum Self-Publishing gekommen. Ich habe gesagt, okay, ich versuch's mit ePubli. Die waren mir hier auf der Messe eigentlich am sympathischsten. Und ich kann ehrlich, ganz ehrlich nur sagen, es war die richtige Entscheidung, wenn ich mir auch die Verkaufszahlen jetzt ansehe.
Das freut mich und es freut mich auch sehr, dass Sie meine Fragen immer so schön antizipieren. Vielleicht noch mal kurz, wo sehen Sie denn jetzt Vor- und Nachteile, wenn Sie sich Self-Publishing und den traditionellen Verlag angucken?
Also ich sehe den ganz großen Vorteil eigentlich da, ich behalte alle meine Rechte bei mir. Das heißt, ich muss nicht einen Verlagsvertrag mir durchlesen, der den Umfang meines Buches bei weitem übersteigt, wo dann irgendwo unter Paragraph 784 Abschnitt GDH irgendwo was steht, welche Rechte ich dann doch nicht mehr habe. Ich behalte alles in meiner Hand. Ich kann sagen, okay, wenn jetzt morgen meinetwegen RTL auf mich zukommt und sagt, ey, wir wollen dein Buch verfilmen, sag ich, prima, verhandelt mit mir. Das ist der ganz große Vorteil. Auch muss ich ganz klar sagen, ich bestimme meinen Preis. Ich sage, so teuer ist das Buch, das möchte ich verdienen. Wenn ich sage, okay, diesen Monat machen wir eine Sonderaktion beim E-Book zum Beispiel, dann geben wir den Preis mal runter. Aber ich habe immer noch im Prinzip meinen eigenen Verdienst. Der Nachteil ist, es ist viel Arbeit. Sprich, ich muss mich um alles selber kümmern. Ich muss sehen, habe ich einen Lektor, dem ich vertraue? Wem kann ich mein Buch in die Hand geben, dass der auch mich versteht, dass der versteht, was wir geschrieben haben und nicht nachher dann das Buch des Lektors auf dem Tisch liegt und nicht mehr meins. Ich muss mich um mein Cover kümmern, ich muss mich um alles wirklich selber kümmern. Diese Zeit geht natürlich alles von der Schreibzeit weg, das muss man ganz klar sagen. Ich habe letztes Jahr, deswegen ist unser Nachfolgeband jetzt auch sehr spät dran, wirklich ein halbes Jahr nur daran gearbeitet, alle unsere Bücher vom Verlag auf Self-Publishing umzustellen. Sprich, alles neu zu formatieren, dass es dann auch wirklich im Druck nachher passt. Man bestellt ein Buch, schaut sich's an und denkt, um Gottes Willen, was hast du denn da formatiert? Also alles wieder auf Null, nochmal von vorne anfangen. Diese Arbeit habe ich natürlich im Verlagsvertrag nicht, muss ich ganz klar sagen. Da sitzen die Buchdrucker, die Setzer, die Coverdesigner, die schicken mir nur was rüber und ich sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wenn es mir nicht gefällt, muss ich es neu machen.
Weile, vielleicht die Frage an dich. Du bist ja eigentlich den umgekehrten Weg gegangen. Also du hast dich ja erst entdecken lassen. Also erst warst du bei Neobooks, hast dich dann entdecken lassen. Vielleicht magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie du das im Vergleich siehst.
Ja, also bei mir ist es, wie Caroline sagte, habe mein erstes Buch über Neobooks veröffentlicht, Ein Surfer zum Verlieben, habe ihn zum Scouting angemeldet, weil ich wusste, dass er ein gutes Buch ist und weil ich gedacht habe, dass er eigentlich bei einem Verlag vielleicht besser aufgehoben ist. Kam dann ins Lektorat, er wurde geprüft, sie waren begeistert und sie fanden aber, dass er sich bisher zu gut verkauft hatte und quasi nicht mehr viel Absatzmöglichkeit da war. Dann haben sie halt gefragt und sagten, aber wenn es noch mehr von Violet gibt, wir nehmen alles. Und ich habe gesagt, ja, das ist ein Problem, weil das ist eine Reihe. Dann sage ich, entweder ihr nehmt alles oder ihr nehmt, ne? Aber ich habe noch als Ava Innings eine Reihe, die noch nicht so bekannt ist und die auch noch nicht so, der Roman war gerade erst erschienen, der hieß damals noch anders, der hieß Safe Word Vibe Out. Es ist ein New Adult, es ist ein bisschen anderes Genre, es ist, ja, und sie haben sich's durchgelesen und haben mir 2 Tage später gesagt, dass sie gerne die Reihe hätten. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich sie auch marketingtechnisch nicht so betreuen konnte wie die besser laufende Reihe als Violet. Ja, und ich habe 2 Pseudonyme gewählt, weil einfach wirklich der Unterschied im Schreibstil ist. New Adult unterscheidet sich einfach nur mal sehr von einem modernen Liebesroman. Es ist halt sehr viel härter, auch die Sexszenen sind sehr viel härter. Und ich wollte nicht, dass meine Violet-Leser, die romantische Liebesszenen gewöhnt sind, da verschreckt werden. Ja, deshalb habe ich mich für ein zweites Pseudonym entschieden und bin Ava geworden.
Also ganz klar, um es zu trennen unter 2 Pseudonymen sozusagen. Sie veröffentlicht ja auch unter Pseudonym.
Ja, also ehrlich gesagt nicht, weil Heinzi mein 2. Vorname ist. Ach, verstehe. Ich fand einfach nur, dass Matthias fand ich jetzt noch nie so wahnsinnig spannend, zugegebenermaßen, aber da kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Meine Figur ist halt so ein bisschen tollpatschig, naiv und soll so ein bisschen witzig sein und da fand ich halt Heinzi als Namen irgendwie ein bisschen passender als Matthias und so ist das einfach gekommen.
Hat es auch was damit zu tun, dass Sie nicht vermischen wollen, dass Sie vielleicht ja auch in Ihrem Berufsleben einfach unter Ihrem Klarnamen natürlich bekannt sind und da jetzt irgendwie nicht verwechselt werden möchten mit dem tollpatschigen Heinzi?
Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, zunächst mal, ob das irgendwie negativ ausgelegt werden könnte oder mir Schwierigkeiten in meinem ersten Leben bringen könnte. Das habe ich aber ehrlich gesagt nach 14 Tagen verworfen und gesagt, wenn es so wäre, dann könnt ihr mich mal, weil ich mache das gerne und die Leute haben Freude dran und wer das dann nicht trennen kann, der hat halt dann so das Problem, aber klar, also ganz am Anfang war die Überlegung schon da.
Dann vielleicht nochmal zurück zu dem Schreibprozess. Wie sind Sie denn eigentlich zum Schreiben gekommen und also was hat Sie dazu bewegt, diese Reiseerlebnisse aufzuschreiben?
Ja, also so ein bisschen war das wie bei den vielleicht bei den Sängern von Deutschland sucht der Superstar, die dann irgendwie in eine Sendung geschickt werden, weil die Freunde und Bekannte und vielleicht die Oma auch sagen, du kannst das ja so gut. Deswegen hat es auch zugegebenermaßen so lange bei mir gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, weil ich dachte, dass ich dann auch wieder Depp dastehe. Genau genommen war es so, dass das erste Buch also zu großen Teilen auf einer tatsächlichen oder auf mehreren tatsächlichen Reisen beruht. Und diese Schlüsselreise, um die es letztendlich geht, da haben wir ein sehr, wie wir finden zumindest, sehr lustiges Tagebuch geführt. Mittlerweile muss man sich schon, sag mal, einen antrinken, um dieses Tagebuch wirklich lustig zu finden. Aber wir haben dann immer wieder bei Freunden und bei Verwandten Geschichten aus diesem Buch nicht unbedingt vorgelesen, aber dann so als gespielte Witze letztendlich nacherzählt. Und so kam das halt nach und nach, dass die Leute gesagt haben, das musst du mal aufschreiben, das könnt ihr nicht immer nur im kleinen Kreise erzählen.
Und wie bist du dann auf Neobooks bzw. auch auf die Veröffentlichung im E-Book-Format gekommen?
Ja, also vielleicht erstmal allgemein auch das Thema, wieso überhaupt Self-Publishing, und dann kam es erst zu Neobooks. Ich habe mich relativ lange damit beschäftigt, was man eigentlich machen muss, um einen Verlag zu finden. Und dann war es so ein bisschen eine Mischung aus Faulheit und ja, auch vielleicht mangelnder Glaube an Erfolg, was die Geschichte angeht. Noch gar nicht mal mangelnder Glaube daran, dass ich einen Verlag finden konnte oder könnte, aber mangelnder Glaube daran, dass dieser Verlag mich dann tatsächlich irgendwie so nach vorne bringen kann, wie ich das vielleicht alleine machen könnte. Ich wollte also auf gut Deutsch gesagt nicht irgendwie irgendwo im Regal stehen, so als Mitnahmebuch von einem Verlag. Aber zugegebenermaßen der Aufwand, das wisst ihr beide viel besser als ich, ist schon ziemlich hoch, einen Verlag zu finden. Da ist die Hürde im Self-Publishing natürlich deutlich geringer, wenn man auch da natürlich einiges tun muss, das ist völlig klar. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es jetzt irgendeiner großartig lesen will, deswegen habe ich gedacht, ich mache mal irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen, dann wird es auch nicht ganz so peinlich. Und habe mir dann verschiedene Verlage letztendlich angeguckt, habe natürlich aufgepasst, dass das nicht so eine Geschichte wird, wo ich erstmal 10.000 Euro investieren musste, damit mir überhaupt einer ein Buch dann mal druckt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, wobei ich das gar nicht verteufeln will. Vielleicht gibt's auch da Situationen, wo das richtig sein kann. Bei Neobooks habe ich mich einfach persönlich gut betreut gefühlt, was ich sag mal so den Endprozess meines Schreibens angeht, weil vorher habe ich gar keinen Kontakt aufgenommen. Dann auch das ganze Thema Veröffentlichung. Ich habe gute Tipps bekommen, was ich halt machen kann, wenn ich auch trotzdem natürlich alles selbst machen muss, und das ist viel Arbeit. Aber Ansprechpartner wirklich persönlich zu haben, und damit hätte ich halt auch nicht gerechnet, dass ich jetzt irgendwie als neuer Autor wirklich jemanden anrufen kann und einen Namen habe, den ich immer wieder fragen kann. Das hat mich wirklich überzeugt dann.
Violet, holen Sie sich dann irgendwie Hilfe auch bei den Covern oder bei Layout, Lektorat?
Also Layout, Lektorat, ja. Eine meiner Lieben sitzt ja auch gerade im Publikum. Ich arbeite mit verschiedenen Leuten zusammen und es unterscheidet sich nicht zu dem Weg, den ich vom Verlag her kenne. Also es gibt ein Sprachlektorat, es gibt das Inhaltslektorat, es gibt eine Korrektur 1, Korrektur 2, Testleser. Es ist wirklich das volle Programm. Und wenn ich keine Designerin wäre, vom ersten Berufsweg her, würde ich meine Cover nicht selber machen. Aber ich mache meine Cover selber, und ich habe jetzt sogar von der Waves of Love-Reihe, also das ist ein Verlagscover, aber ich kriege neue Cover mit Band 4 und 5, und die darf ich auch selber machen vom Verlag her. Also von daher, ich fühle mich sehr geschmeichelt, und ist ein kleiner Ritterschlag, dass Feelings gesagt hat, dass ich das machen darf für meine Bücher. Also es ist ganz wunderbar, weil niemand weiß halt so gut wie ich, wie ich sie gerne hätte, also wie sie idealerweise sein sollten. Ja, das ist toll. Also
ich glaube, Sie beide sitzen da auch richtig nebeneinander, weil Herr Diefenthal die ganze Zeit nur nickt.
Ich finde das Cover von Todesatem auch total schön. Ich bin total fasziniert, ja. Also nicht nur, weil ich auf rothaarige Frauen stehe, sondern auch, weil, ja, also es ist wirklich ganz toll.
Ja, die Geschichte wollen wir gerne hören natürlich, die es dazu gibt.
Also das ist so, wir hatten damals angefangen mit der Engelsklinge. Und meine Martina, also die schönere Hälfte des Duos, die braucht immer visuelle Anreize für Figuren zu entwickeln. Und irgendwo hat sie ein Bild von dieser jungen Dame gefunden und hat gesagt, du schau mal, könnte die zu unserer Sarah passen? Da habe ich gesagt, ja, die passt dir die Faust aufs Auge. Und dann hat sie die einfach frech angeschrieben, ob sie nicht Lust hätte, aufs Cover zu kommen. Und die hat auch noch ja gesagt. So, dann ist die also von Hamburg aus nach Mainz gefahren mit dem Zug, haben dann das Cover von der Engelsklinge gemacht. Und wie wir so im Endprozess der Engelsklinge waren, meinte Martina, du, ist ja eigentlich schade, dass wir die nur auf ein Cover bringen können. Weil die Engelsklinge sollte eigentlich, damit sollte Schluss sein. Da sage ich, okay, das ist natürlich jetzt blöd, weil, machen wir jetzt? Ja, ein neues Ende erfinden. Also haben wir das komplette Ende, wie es war, in die Tonne getreten, haben uns die Hirnwindungen ein bisschen verdreht und haben gesagt, okay, dann gehen wir im nächsten Band nach Ägypten. Weil da kenne ich mich so ein bisschen geschichtsmäßig aus, das macht Spaß, da gibt's Mystik, da gibt's jede Menge, ja, Fantasie, die man einsetzen kann. So entstand dann der Todesatem und auch das Cover, was man hier sehen kann. Und wie wir dann so über dem Todesatem waren, haben wir gesagt, okay, was machen wir als nächstes? Ja, dann gehen wir nach Irland. Okay, gehen wir nach Irland. Haben wir also die junge Dame, die Fiodora Hamburg, wieder angerufen, haben wir, hast du Lust?
Ja, sicher habe ich noch Lust. Also ist die wieder angereist und da sind sie bei Schneetreiben und Minusgraden, ist das arme Kind barfuß im Nachthemd über den Friedhof gehüpft. Und so sind halt dann die Cover für die nächsten zwei Bände, die jetzt im April, Mai, Juni erscheinen, sprich also Teufelspfad und Höllenangst, sind da entstanden. Also auch wieder mit dieser wunderhübschen, jungen, rothaarigen Dame, die man hier sehen kann. Also es wird wieder spannend, da kann man sich jetzt schon drauf freuen.
Ja, freuen tun wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Wie koordinieren Sie sich denn sonst so im Schreibprozess? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich frage jetzt schon zum fünften Mal, aber ich stelle mir mal vor, Sie telefonieren dann oder Sie mailen, Sie schicken sich Sachen hin und her.
Ja, das ist eine ganz witzige Angelegenheit. Und zwar ist es so, wir haben uns bis jetzt wirklich, es ist, so wie ich hier sitze, noch nie gesehen, wir haben noch nie telefoniert. Das ist also wirklich so, unser Kontakt läuft ausschließlich im Moment über E-Mails. Wir schreiben also Textpassagen, schicken uns die zu, dann schauen wir, wie es aussieht, dann schreibt der Nächste halt den Anschluss. Es gibt ein paar kleinere Ausnahmen. Sie besteht also darauf, die Damen in den Romanen, also die Hauptprotagonistinnen, selber zu schreiben. Das heißt, da darf ich also nur im Ausnahmefall hinlangen. Also das ist ihre einzige Bedingung. Ansonsten wechseln wir uns da also kreativ ab. Und ansonsten Diskussionen führen wir meistens über Messenger, WhatsApp, Facebook, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Da kommen also dann, wenn es heißt planen, ja okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, so und so. Na, das passt mir jetzt gar nicht. Machen wir es so. Ja, dann machen wir es eben so. Und dann werden wieder 2-3 Seiten geschrieben. Dann wird der ganze Text wieder zurückgeschickt. Dann schaut der andere drüber. Je nachdem korrigiert er dann auch ein bisschen oder passt es ein bisschen an, wenn es halt mal aus dem Ruder läuft. Dann kommen da so manchmal lustige Geschichten raus, wie zum Beispiel im 15., 16. Jahrhundert hat der Henker in Rothenburg Gulasch und Klöße bekommen. Bis ich dann rausgefunden habe, sorry Tina, da gab es noch keine Kartoffelklöße. Solche Sachen passieren dann halt und da muss man halt wirklich im Nachgang drauf achten, dass solche Klopse einfach nicht passieren. Sind uns im letzten Buch auch wieder welche passiert. Mussten wir noch ausbügeln.
Und haben Sie denn vor, mal zu telefonieren oder steht es nicht zur Debatte?
Andersrum. Wir haben im Ende April wird das Covershooting für das übernächste Buch gemacht, was jetzt in der Planungsphase ist. Und da werden wir uns also dann auch das erste Mal sehen und wir werden auch da gemeinsam von uns Bilder machen, die wir dann also auch veröffentlichen können, dass man uns auch mal gemeinsam sieht.
Alles klar. Heinz, Sie haben ja alles alleine gemacht, oder? Hatten Sie auch Hilfe bei Cover oder auch vielleicht beim Lektorat oder Ähnliches?
Also das Cover hat tatsächlich ein Illustrator für mich erstellt. Den habe ich irgendwann mal im Internet gesehen und festgestellt, dass der irgendwie einen Stil hat, der mir ganz gut gefällt. Dem habe ich von meiner Geschichte erzählt, habe ihm so ein Exposé geschickt und er hat dann auch relativ schnell einen Entwurf geschickt. Und das war dann ehrlich gesagt auch genau das, was ich haben wollte. Allerdings muss ich dazu sagen, dass heute würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen, weil ich viel gefragt werde, wovon denn mein Kinderbuch handelt. Obwohl ich ganz klar sage, Kindern unter 16 würde ich das nicht empfehlen. Deswegen muss ich da vielleicht beim nächsten Buch ein bisschen umdenken. Ansonsten das Schreiben, habe ich alleine gemacht. Jetzt überlege ich gerade fürs zweite Buch, das dauert auch schon wieder so lange. Vielleicht muss ich mir einfach jemanden suchen, der mir mal so ein bisschen in den Hintern tritt auch. Das ist sicherlich eine gute Idee. Und Lektorat hat eine gute Freundin gemacht, die irgendwie besser lesen und schreiben kann als ich.
Ja, zum Thema Hintern treten, das ist wirklich so. Ich sage mal, die Beziehung von Martina und mir, das ist wie eine Ehe. Man muss sich irgendwo zusammenraufen. Wir streiten uns auch um Gottes Willen. Wir haben also teilweise schon mal konträre Ansichten gehabt, dass wir also wirklich ganz böse E-Mails hin und her geschickt haben. Aber letztendlich haben wir uns dann doch wieder zusammengerauft und haben gesagt, okay, lass uns nochmal auf Null setzen, 30 Seiten in die Mülltonne und nochmal von vorne anfangen. Ist einfach so bei einem Autorenduo, man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, aber man muss einen Weg finden, letztendlich das Ergebnis zu Papier zu bringen.
So, wir haben nur noch eine Minute, aber ich muss meine Marketingfrage noch kurz stellen. Was machen Sie und für welchen Zweck?
Also ehrlich gesagt lasse ich meinen Hund für mich das Marketing machen. Das hat sich so nach und nach rauskristallisiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich jemals 1 Euro mit meinem Buch verdienen würde. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, alles, was dann vielleicht käme, geht in den Tierschutz, weil ich genau zur Veröffentlichung gerade einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert habe. Das ist unsere Ida. Und Ida ist sozusagen jetzt unser Zugpferd, mehr oder weniger, und sorgt dafür, dass die Leser dann sich mittlerweile mehr für sie interessieren als für mich und für das, was sie ich da schreibe, muss ich mir auch mal Gedanken drüber machen. Und ja, so habe ich auch mit verschiedenen Tierschutzorganisationen dann Vereinbarungen getroffen, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Die werben mal für mein Buch und das, was dann dabei rauskommt, bekommen sie dann natürlich auch. Und das war ehrlich gesagt wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte und allen, denen das Geld halt zugute kommt.
Dann bedanke ich mich für die Runde. Vielen Dank, dass ihr alle hier waren, bis auf denjenigen, der uns verloren gegangen ist zumindest. Aber ich fand es zwar trotzdem sehr interessant. Und ich glaube, Sie haben auch einen ganz guten Einblick bekommen, was durch Self-Publishing alles möglich ist und dass nicht ein Weg der richtige ist, sondern dass es halt wirklich eine Vielzahl von Wegen gibt, die dann zum Ziel führen. Vielen Dank und noch eine schöne Messe.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.